Leute, dieser Podcast ist ein journalistischer Beitrag des Börsenkolumnisten Reinhard Rambach und auf gar keinen Fall eine individuelle Anlageberatung. Und außerdem ist das mein Papa. Viel Spaß beim Hören.
So, hallo liebe Börsibes-Fans. Wir machen heute wieder einen Insider-Podcast und es ist der, hat mir gerade Rainer Lemm gesagt, hallo.
Hallo, guten Morgen.
So, anständig begrüßt. Der 79. Podcast und das ist heute auch ein total spannender, vermutlich, weil es kurz vor dem 80. ist.
Weil Wirtschaft immer spannend ist.
Ja, Wirtschaft ist immer spannend und es ist heute echt, wir haben heute echt kuriose Sachen. Wichtige, kuriose Sachen. So, wir fangen an mit den Käufen und einem kuriosen Kauf-Verkauf. Adidas, Harm Ohlmeier hat gekauft für 332.000 Euro zum Aktienpreis von 132,85. Ja, spannender Kauf, ne?
Das stimmt. Der Harm Ohlmeier ist übrigens seit 2017 CFO, also ein langjähriges Eigengewächs. Und das ist natürlich ein starkes Signal. Aber ich muss vorausstellen, auch bei Adidas gibt es eine sogenannte Shareholder Ownership Guidelines. Die C-Reihe ist verpflichtet, 200% ihrer Fixvergütung in eigene Aktien zu investieren. Das geht zwar über einen Zeitraum von 4 Jahre gestreckt und die müssen es nach 2 Jahren halten, aber sie müssen kaufen und das sind 200% jedes Jahr. Und der CEO muss sogar 300% des Fixums investieren. Das heißt, wenn dann der Markt der Aktie nicht mehr gewogen ist oder der CEO missbaut, dann merkt er das auch die wirklich im eigenen Portfolio, also Skin in the Game wird hier hergestellt. Zu Adidas. Wir haben bereits in 2022 mit den steigenden Zinsen und der extremen Konsumzurückhaltung gesehen, was in solchen Zeiten, wenn dann parallel auch noch die Zinsen steigen, mit so einer Aktie wie Adidas, die ja ein reiner Konsumwert und letztlich von guter Laune und Konsumstimmung lebt, passieren kann. Nämlich die ist 22 vom Allzeithoch von 330 Euro kollabiert auf 100 Euro, minus 70%. Und wir sind jetzt, auch mit Dividendenkürzung und allem, was da hinten dran war, und wir sind jetzt in einer ähnlichen Phase. Wir haben nämlich hier wieder ähnliche Probleme. Die Zinsen sind gestiegen, die 10-jährige Bundesanleihe ist schon mal 3,14%. Wir haben auch heute Zurückhaltung und wir sehen das auch in den Ertragsschätzungen, die von den Analysten sukzessive zurückgenommen werden, sowohl fürs Laufen als auch fürs nächste Jahr. Unter all diesen Voraussetzungen und einem KGV, was mit 14 also eher durchschnittlich ist, nicht besonders, auch Enterprise Value EBITDA ist nicht so richtig sexy, kann ich dem hier nicht folgen, weil der Krieg noch nicht vorbei ist, / die Kriege noch nicht vorbei sind. Wir müssen jetzt im Plural reden. Insofern bin ich da sehr skeptisch und würde mich hier zurückhalten und erstmal schauen, wann das hier alles wirklich mal einen Boden findet.
Okay, gut. Nächster Kauf, Merck KGaA. Da gibt es zwei sonstige Führungspersonen, Belengario Lopez, die aber, glaube ich, gar nicht sonstige Führungsperson ist.
Die ist seit 2021 ja. CEO. Das ist völliger Blödsinn hier. Der Amtsschimmel und sortiert die irgendwie falsch ein.
Hat auf jeden Fall aber trotzdem für 350.000 Euro gekauft und dann hat sich dann noch eine weitere sonstige Führungsperson in diesem Fall dann dazugelegt. Helene Röder von Diersburg, also eine Baronin oder Freifrau.
Übrigens, CFO ist seit 2023.
Ja, so. Aber kurzum, rund 700.000 Euro, ein bisschen drüber, sind also jetzt in der Merck KGaA investiert worden und es ist die Frage, muss man dem folgen oder muss man dem eben nicht folgen.
Jawohl, um es kurz zu machen, das muss man tendenziell nicht, weil wir hier ja ein klassisches Übergangsjahr in 26 vor uns haben. Es gibt sehr, sehr schwaches Wachstum, auch 25 war schon leicht rückläufig. Die Guidance, also die Prognose der eigenen Firma fürs laufende Jahr liegt eher so bei einem Nullwachstum bis vielleicht 2%, wenn alles gut läuft, aber faktisch Stagnation. Das Ergebnis soll auf jeden Fall rückläufig sein. Das heißt, wir haben absolut keine Dynamik und vielleicht auch leichte Strukturprobleme. Wir haben ja das Pharmageschäft, wo das wichtigste Medikament Mavenclab jetzt seinen Schutz in den USA verliert und dann eben der Generika-Wettbewerb dort einsetzt. Das heißt, die Gewinne werden schneller wegbrechen, als man vielleicht denkt. Wir haben sowieso einen großen US-Anteil im Geschäft. Das heißt, der schwache Dollar drückt das Ergebnis auch hier sichtbar. Das Halbleitergeschäft war zuletzt auch rückläufig, weil der Halbleitermarkt schwach war für, sag mal, normale Halbleiter, die nicht AI sind etc. Aber das ist eben auch im Moment so ein bisschen zyklisch belastet. Die Pipeline ist noch nicht so richtig gut, was Innovationen im Pharmageschäft angeht. Und deswegen haben wir hier auch einen Margenrückgang. Ich glaube, die EBITDA-Marge soll sogar auf knapp 10% zurückgehen. Das ist jetzt nicht richtig strategisch, aber es ist natürlich schon eine richtige Wachstumsdelle. Und dann gibt es eben auch einen Konglomeratsabschlag, weil da alles das, was ich gerade noch mit Life Science und Electronics hier erwähnt habe, ist ja irgendwie ein Konglomerat. Und diese Konglomerate haben immer einen leichten Rabatt, einen leichten Abschlag am Markt. Deswegen ist es hier jetzt zwar nicht so richtig katastrophal, wie vielleicht bei anderen Gesellschaften, BASF, Bayer oder was man da immer nennen kann, aber es ist auch kein richtig guter Punkt, Zeitpunkt, um hier reinzuspringen. Deswegen halte ich mich zurück und folge hier dem Kauf nicht.
Also weder Freifrau noch Belén Garijo López hat uns überzeugt.
Die Damen können gut machen, was sie wollen im Moment.
Ja, sehr gut. So, dann kommen wir zu unserer schon eingangs erwähnten Kuriosität. Also normalerweise, es kommt immer wieder mal vor, dass jemand Aktien für 400.000 oder 200.000 kauft und irgendwie wieder verkauft und wir sagen uns, was soll der Scheiß, kümmern wir uns nicht drum. Aber hier haben wir was ganz Spezielles und da müssen wir drüber reden, finde ich. Wir haben einmal einen Kauf für 6,7 Millionen, was ja schon ein fettes Huhn ist, was da über den Tresen geschoben wird, von Jeffrey und Laura Uben Trust. Haben also für 6,7 Millionen Bayer gekauft und jetzt gibt es auf der anderen Seite einen Verkauf von Bayer, der deutlich höher ist, nämlich 46,2 Millionen inklusive Capital Partners. Und das ist schon eine spannende Geschichte, weil die Frage ist natürlich, die uns, Rainer Lemp und mich bewegt, ist jetzt, wo ist der Schwanz und wo ist die Kuh? Also was ist von diesen beiden Käufen der wichtigere für uns? Ist jetzt dieser Riesendeal der wichtige mit 46,2 im Verkauf? Oder ist es vielleicht doch der Kauf von 6,7 Millionen? Ja, was machen wir denn jetzt?
Das ist wirklich interessant, aber im Prinzip haben wir nur ein Tier vor uns, egal ob Huhn oder Kuh. Das sind zwei Seiten derselben Medaille, denn Jeffrey Uben ist der Gründer eines, ich sag mal, Mid-Size-Aktivisten, mittelgroß mit Asset under Management von 11 Milliarden Dollar in den USA. Diese aktivistische Firma heißt Value Act Capital und der Jeffrey und Laura Uben Trust ist der private Trust der Familie, der in den USA steuerbegünstigt behandelt wird. So, hier wird also Geld in den Trust reingeschoben von Value Act Capital, von Jeff letztlich, um das ein bisschen zu optimieren. Gleichzeitig ist der Verkäufer Inclusive Capital Partner AG auch sein Eigentum, hat etwas weniger Assets under Management, wie ich herausgefunden habe, ungefähr 2 Milliarden. Aber hier ist derselbe Mann am Werk und schiebt von links nach rechts, auch wenn der Verkauf natürlich deutlich größer ist. Vielleicht sollte hier ein bisschen Cashflow dargestellt werden, damit die mal wieder was anderes kaufen können als aktivistische Aktionäre. Aber im Prinzip zwei Seiten derselben Medaille. Aber ich muss zugeben, 46,2 Millionen haben wir sehr, sehr selten gesehen. Das ist schon rekordverdächtig und insofern was Besonderes. Was ist denn mit Bayer? Das ist ja eigentlich die Frage, die dahinter steht. Und wir haben hier am 7. März einen extra Top-Research zu Bayer gemacht. Und da waren sie ja relativ optimistisch, weil es um den weißen Phosphor geht unter anderem. Und weil das Pharmageschäft auch vielleicht wieder ein bisschen wiederbelebt werden könnte, sodass wir ein strategisches Asset haben, was die Amerikaner dazu bewegen könnte, diese ganzen, ich sag mal, beliebigen Schadensersatzfälle gegen Monsanto aus dem Düngemittelgeschäft, wie heißt das Ding, Roundup, beenden. Der Punkt ist, dass dieser weiße Phosphor, der benutzt wird für militärische Anwendung, also Brandmunition, Rauchbomben, hochexplosiv, gar nicht so strategisch selten ist, weil wir noch mit Katzphosphate einen großen kasachischen Hersteller haben, der auch in die USA liefert. Und in Israel noch die sogenannte ICL-Gruppe vorhanden ist, die ebenfalls liefert. Das heißt, wir haben ja mit Monsanto dann zusammen Oligopol, sodass die Abhängigkeit von China die grundsätzlich da sein könnte, nicht so stark ist. Also ich glaube, wenn ich das mir alles so anschaue von den Größenverhältnissen, es besteht keine kritische Abhängigkeit im weißer Phosphor, P4 ist die chemische Formel, keine kritische Abhängigkeit davon. Insofern, wenn ich mir Bayer als Einzelfall angucke, wir haben das ja hier groß und breit diskutiert, damit Bayer im Moment ein Kauf sein könnte, müssen ja ganz viele Dinge in dieser Turnaround-Story funktionieren. Die Rechtsrisiken müssen wirklich dauerhaft begrenzt sein, die Schulden müssen weiter reduziert werden, weil die Eigenkapitalquote eh schon gering ist und neues Wachstum im Pharmabereich müsste erzeugt werden. Das war so ein bisschen die Konklusion vor ein paar Wochen. Und wenn das alles gelingt, dann könnte der wieder zu den stärksten Unternehmen Europas zählen. Aber das ist eben noch weit hin. Und ich habe damals ja gesagt, ich finde es nicht überzeugend, in ein Geschäftsmodell zu investieren, was abhängig ist von Gerichtssprüchen, richterlichen Verdikten in den USA und vielleicht auch von der Politik. Wir wissen ja, wie volatil das im Moment ist. Insofern gefällt mir das nicht, solange es viele gute andere Firmen und Geschäftsmodelle gibt, die ich alternativ kaufen könnte. Ich würde ja auch hier dem Kauf nicht folgen.
Ich bin immer noch ein bisschen eher positiv für Bayer, aber das sage ich einfach mal noch als Ergänzung. Die Entscheidung des Supreme Courts steht ja kurz bevor.
Im Juni ist die, gell?
Im Juni, genau. Schauen wir mal.
Dann reden wir im Juni nochmal. Wenn ich noch große Insiderkäufe bis dahin auf den Tisch rufe, könnte ja auch sein.
Ja, okay.
Gut, wir werden sehen.
Haben wir die Kuh auch vom Eis gebracht, also Bayer als Kuh. Ist auch mal ein schönes Bild. Prima. Das war's dann für heute und wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal.
Alles klar, ciao, alles Gute.
Der Inhalt dieses Podcasts dient ausschließlich journalistischen Veröffentlichungen sowie der allgemeinen Information über die Produkte und Dienstleistungen der Börse Bios Fonds GmbH. Diese Informationen können und sollen eine individuelle Beratung durch hierfür qualifizierte Personen nicht ersetzen. Die Informationen in Bezug auf die von der Börse Bios Fonds GmbH vertriebenen Sondervermögen stellen keine Anlageberatung und keine Kaufempfehlung dar. Der Kauf von Investmentanteilen erfolgt stets auf Grundlage der im Zeitpunkt des Erwerbs jeweils aktuellen Verkaufsunterlagen der jeweiligen Börse Bios Fonds, Sondervermögen, die aus den wesentlichen Anlegerinformationen, dem Verkaufsprospekt, den allgemeinen und besonderen Anlagebedingungen, die im Verkaufsprospekt enthalten sind, sowie dem jeweils letzten Rechenschaftsbericht sowie gegebenenfalls nachfolgenden Halbjahresbericht bestehen. Die Verkaufsunterlagen in deutscher Sprache stehen auf der Website www.seigutzudeinemgeld.de in der Rubrik Fondsporträts Preise in elektronischer Form zur Verfügung oder können auch kostenlos bei der Börse Bios Fonds GmbH unter der Telefonnummer +49221985488015, der Depotbank UBS Deutschland AG oder bei Universal Investment Gesellschaft MBH unter www.universal-investment.de angefordert werden. Bitte beachten Sie auch den ausführlichen Disclaimer auf meiner Homepage www.derboersebius.de und www.seidgutzudeinemgeld.de.